Einen wunderschönen guten Morgen. In seinem Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich zwei wunderbare Gäste am Start. Wieso grinst du denn so? Was ist denn so lustig? Ja, weil es nicht guten Morgen ist, aber das ist halt einfach das Ding, was wir beim Podcast immer machen, weil es ist eigentlich ein Morgen-Podcast gewesen. Und zwar habe ich den wunderbaren Daniel da.
Hallo.
Hallo. Grüß dich. Und die Lara von vorhin.
Hallo.
Hi, grüßt euch. Und Lara war vorhin schon zu Gast. Der Daniel war ganz am Anfang um 12:30 auch schon hier und hat mit mir über mit uns über Shenmue geredet. Das kommt auch später noch. Wir spielen das gleich auf jeden Fall noch an, den dritten Teil. Und irgendwie... Passt, also ich habe die Themen ja jetzt nicht, wir haben schon einen Zusammenhang. Wir reden über Shenmue und wir reden da auch so ein bisschen über cinematische Inszenierung und so. Und ich fand es irgendwie nicht vermessen oder nicht verkehrt, sich zu überlegen, wie hat sich eigentlich dieser, generell das Geschichtenerzählen und der interaktive Film im Speziellen eigentlich über Spielen entwickelt. Das soll jetzt so unser Thema sein. Und zwar, lass uns mal kurz zurückdenken. Also wir haben... Damals war das so, interaktive Filme kamen raus, CD-ROM ist erschienen und so und plötzlich wurde der PC-Markt geflutet mit ganz vielen Spielen, die ganz viele Filmsequenzen hatten und so. Und Zeitsprung nach heute, heute gibt es Spiele wie Until Dawn oder Man of Medan, die in 3D, mit 3D-Grafik quasi exakt dasselbe machen. Auch die ganzen Geschichten von Quantic Dream und so. Und mal kurz an euch zurückgefragt, wann habt ihr denn euren ersten aktiven Film gespielt?
Ist jetzt nicht wirklich ein interaktiver Film, aber das erste Spiel mit interaktiven Film war, glaube ich, Jedi Knight. Das erste,
ja.
Das noch echte Schauspieler hatte in den Zwischensequenzen, was ich damals mindblowing fand. Das muss Ende der 90er gewesen sein, ja.
Wie hieß dieses Zeichentrickspiel in dieser alten?
Dragon Slayer.
Genau, das war mein erstes. Ich weiß aber nicht genau, wie alt ich war. Es kann schon sein, dass ich so 15 schon gewesen bin. Aber das war so, glaube ich, das erste... was in diese Richtung für mich gewesen ist und die ganzen mit echten Sequenzen, so Phantasmagoria und Gabriel Knight, die kamen für mich erst im Studium mit Mitte 20, weil ich die einfach vorher hatte ich einfach nicht und ich hatte auch keinen Rechner so richtig, wo ich das spielen konnte, deswegen habe ich die relativ spät erst nachgeholt, als die heiße Phase eigentlich schon längst durch war. Aber ich war natürlich trotzdem daran interessiert, weil, wie du schon gesagt hast, das geht ja um Geschichten erzählen. Und ich habe Literaturwissenschaften studiert und da war das für mich einfach aus dieser literaturwissenschaftlichen Perspektive interessant, wie Geschichten sich in anderen Medien, gerade im interaktiven Medium, dann auch so zeigen und was man da so macht.
Ich meine, das ist ja auch so ein technisches Ding, ne? Man muss sich mal zurück überlegen, früher waren Spiele auf dem PC Text-Adventures zum Beispiel oder Grafik-Adventures. Wir haben die Sachen von LucasArts, sind natürlich sehr berühmt geworden und die sind tatsächlich alle noch vom Floppy-Disk gekommen. Also, manche Leute fragen sich, Floppy Disk, da passen 1,44 Megabyte drauf. Also es gibt E-Mails, die sind heute größer, teilweise, wenn du da irgendwie Bilder und so reinpackst. Und das war einfach, da konntest du bestimmte Sachen einfach nicht auf den Datenträger draufpacken. Also Sprachausgabe nur vereinzelt und Musik war meistens über MIDI direkt von der Soundkarte abgerufen und so. Und dann passierte die Revolution. Die ja heute schon wieder verschwunden ist eigentlich, weil niemand, kaum Geräte benutzen es heute noch, aber das CD-Laufwerk hat einfach so eine riesige Datenmenge ermöglicht, dass man sich als erstes dachte, scheiße, da müssen wir voll viele Filme draufpacken und irgendwie abgefahren, oder? Da war, ich kann mich dran erinnern, mein Nachbar hatte dann CD-Laufwerk und das, was wir die meiste Zeit bei ihm gezockt haben, war Rebel Assault.
Ja, das war mein allererstes Spiel.
Ja. Wer kann's erklären?
Mit Joystick.
Wer kann's erklären? Kennst du Rebel Assault?
Ich habe Rebel Assault nie gespielt. Ich kenn's nur so aus Wikipedia-Artikeln über die Geschichte des interaktiven Films.
Es ist ein Star Wars-Spiel.
Ja. Es ist das Star Wars-Spiel.
Es ist eigentlich das.
Scheiß mal auf Jedi Knight. Scheiß mal auf.
Es ist das sagenumwobene Star Wars-Spiel, das diese ganzen Star Wars-Spiele auch so irgendwie losgekickt hat, weil du hast teilweise Filmsequenzen oder Sequenzen, die an die Original-Filmtrilogie erinnern, und man startet als junge Rebel-Rekrut und muss erstmal so drei Prüfungen machen. Du fliegst einmal durch den Canyon auf Dantooine, dann musst du hoch ins Asteroidenfeld. Und dann musst du noch so eine Art Schießübung machen und dann kann's losgehen. Und zwischen diesen Flugelle-Momenten, diese Levels, die hatten auch verschiedene Ansichten. Einmal war es von hinten so, dann war es Top-Down, wo dein Raumschiff nur so klein war. Und dann war es nochmal so ein bisschen First-Person auch. Da gab's dann zum Beispiel ein ganz super signifikantes Level, wo man in einem X-Wing sitzt und einen... wie heißen die großen nochmal gleich? Sternzerstörer.
Sternzerstörer, ja.
Einen Sternzerstörer angreift. Das war so das Highlight für mich. Aber es gab eben auch immer wieder Momente, wo man die Figur selber aus der Third Person in so Filmsequenzen gespielt hat, wo man dann in eine Basis reinläuft und dann muss man sich entscheiden, geht man links oder geht man rechts? Und dann kommen wie so schießbudenmäßig dann die Stormtrooper raus und du musst so pow, pow. Und das war alles so mit pseudo echter Drehsache gemacht, aber es war so verpixelt teilweise, dass es schon wieder wie Ingame, also wie Grafik aussah. Ja, genau, ja. Das war Rebel Assault, geiles Spiel.
Das war quasi der erste interaktive Film und wenn wir jetzt 20, 30 Jahre weitergehen, haben wir, weiß nicht, so ein Life is Strange oder Telltale-Spiel, wo man entscheiden muss, gehe ich rechts oder links? Und
das ist halt, also ich reibe mich ein wenig an diesem Begriff interaktiver Film.
Oh ja, bitte.
Denn eigentlich ist es so ein Nicht-Begriff. Ja. Denn wenn es interaktiv ist, ist es kein Film.
Aber
und wenn es ein Film ist, kann es nicht interaktiv sein. Das ist mein Problem. Also sowas wie Bandersnatch auf Netflix ist kein Spiel.
Ist es so?
Meiner Meinung nach.
Mein Take wäre, dass sowas wie Telling Lies and Her Story ein Film ist.
Nein.
Weil es nicht interaktiv ist, sondern nur nicht linear. Wollen wir da reingehen? Ich weiß nicht, ob du darauf vorbereitet warst, dass wir jetzt
doch,
hier Semantik...
Doch, wollen wir da reingehen.
Pass auf, ich gehe da auch rein. Pass auf, der erste interaktive Film, den es je gab, war lange bevor der PC oder irgendwas kam. Und es war 67, irgendwo, ich glaube in Polen war es, der hieß einfach Kinoautomat. Und das war wirklich ein Automat, wo ein Film lief und dann konnte der Spieler an exakt 8 Stellen in diesem gesamten Film entscheiden, was als nächstes passiert ist. Das war der erste interaktive Film, der je existiert hat. Und das war halt eher so ein Kunstausstellungsding, das ging dann auch rum in Museen und wurde auf Ausstellungen so gezeigt. Und das war so das erste Ding. Und es ist eigentlich die Blaupause für alles, was danach kommt. Ja. Weil die Idee ist ja so, interaktiver Film, ich meine, dieser Nicht-Begriff kommt ja auch daher, weil man sich ja als Rezipient von solchen Spielen wünscht, diese Filmhandlung zu beeinflussen. Und da wird ja eigentlich sehr stark auf diese Sehgewohnheiten, auf das auch angesprochen, was man eigentlich aus dem Kino kennt. Ne? Mhm. Man will eigentlich eine Art Kinoerlebnis haben und dann aber trotzdem irgendwie Einfluss darauf nehmen. Und ich glaube, daher kommt dieser Gedanke.
Ja, ja, also ich meine, du hast Man of Medan schon angesprochen, das ist ja, oder dieses andere Horrorspiel von vor ein paar Jahren.
Antedon?
Das ist genau, das ist auch das Genre, was so dieses Bedürfnis am allerstärksten widerspiegelt. Denn wie viele von uns haben sich irgendwelche Slasher-Filme angeguckt und gesagt, was macht die denn? Warum rennt die nach oben? Ich wäre niemals nach oben gerannt. Nimm doch die Waffe mit, du Vollidiot. Und das ist genau das, was jetzt passiert.
Ja.
Aber trotzdem stört mich der Begriff so ein bisschen, weil er reibt sich ja so ein bisschen an der Interaktivität oder nicht. Und diese Beeinflussung der Handlung ist ja trotzdem eher so ein bisschen passiv, denn die Handlung ist ja trotzdem vorgeschrieben. Du bist ja nie frei, du hast ja immer nur Wahlmöglichkeiten. Und bei manchen Spielen, wie zum Beispiel bei vielen Telltales, ist ja mittlerweile auch sehr bekannt, dass die Wahlmöglichkeit keine Auswirkung auf die tatsächliche Handlung hat, sondern
eine
nur
riesen Verarsche.
Ja, genau. Aber das, ja, die sagen
eine Illusion.
Halt, es ist eine Illusion. Und es gibt tatsächlich auch schon Artikel und wissenschaftliche Auseinandersetzungen genau mit dieser Schnittstelle. Und da wird zum Beispiel argumentiert, dass es auch Filme gibt, die wir eigentlich passiv rezipieren, aber eine passive Interaktion haben, indem wir vorausahnen, was als nächstes passiert, haben wir einen Einfluss darauf, sagt dieser Ansatz. Ich sage nicht, dass der stimmt, ich sage, das ist ein interessanter Ansatz. Zum Beispiel anhand von Mad Max Fury Road.
Aha.
Dadurch, dass diese Handlung so vorhersehbar linear ist, sind wir irgendwie, auch wenn es passiv ist, haben wir eine Partizipation, eine Interaktion mit diesem Film, weil wir in unserem Kopf, dadurch, dass wir das gewohnt sind, wir wissen, das kommt als nächstes, das kommt, aha, nehmen wir für unsere Wirkung ja einen Einfluss darauf. Wenn es uns überraschen würde, hätten wir ja keinen Einfluss. Aber dadurch, dass wir das meistens schon kennen, ist der Einfluss nicht das Spiel auf selber, sondern das, wie es auf uns wirkt. Und das ist der Punkt, wo ich sage, es ist eigentlich weder das eine noch das andere wirklich. Sobald du irgendwie selber auf deine eigene Rezeption des Ganzen Einfluss nehmen kannst, ist es schon irgendwo interaktiv. Und es ist dann egal, ob ich einen Knopf drücken muss oder ob ich einfach nur da sitze und in meinem Kopf, was ja viele Leute machen, so, was passiert als nächstes, wer ist der Böse? Das ist ja auch schon eine Art des Spielens.
Vielleicht kann man da als Beispiel so ein Krimi so heranführen, oder?
Ja.
Ich glaube, das ist so, man ist nicht passiv, man sitzt nicht nur da und lässt die Dinge geschehen. Ne? Also na, man ist immer aktiv dabei und ich glaube, so an so einem Krimi, so einem, sagen wir mal, so ein Sherlock Holmes-Ding, ja, kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, dass man da sitzt und miträtselt, wer ist es, der Täter, und wie passen diese ganzen Clues und diese ganzen Hinweise irgendwie zusammen. Und insofern passt diese, also da jetzt als dieses Beispiel, diese Theorie für mich am meisten. Es gibt andere Filme, ich weiß nicht, Transformers ist wahrscheinlich eher so die andere Richtung, Anti-Beispiel, das lässt man so passieren. Aber die, da, wo man so richtig involviert ist, emotional involviert. Aber warum haben diese haben Menschen trotzdem das Bedürfnis, in so einem Film trotzdem noch eingreifen zu müssen? Oder ist es eher etwas, so ein Ding, wo man sagt, naja, vielleicht ist es eher die Ästhetik, die Spieler dazu bringt, die sich eigentlich normalerweise nicht mit Spielen befassen, sich intensiver mit Spielen zu befassen. Weil zum Beispiel Anti-Dawn ist ja so ein Ding, postmoderner Teenie-Horror, so Richtung Scream und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und die Fortsetzung, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast.
Hammer-Titel.
Wie heißt denn der dritte? Ich habe nicht vergessen, was du vorvorletzten Sommer getan hast, Teil 3.
Gibt's einen dritten?
Bestimmt.
Nein. Doch. Nein.
Ich glaube nicht.
Aber der würde so heißen. Oder also, aber die ganz viele Filme, die in diese Richtung gehen. Jetzt kommt ja auch wieder der postmoderne Teenie-Horror. Happy Death Day ist so einer, der in die Richtung geht. Das ist so Groundhog Day. Also täglich grüßt das Murmeltier auf Slasher-Film gemünzt.
Ja, genau.
Und es ist ein Genre, es kommt einfach wieder. Und ich meine, warum? Ich glaube, dass es so etwas ist, das die Leute anzieht, weil Spieler, die so vielleicht nur sehr unregelmäßig oder sich nur vielleicht 2-3 Mal im Jahr mit so einem Ding beschäftigen, dann sofort wissen, ah, das kenne ich. Das ist interessant. Das ist etwas, was ich aus dem Kino kenne. Und das habe ich jetzt so in Spielform. Und es erklärt sich dann quasi von selbst, so ein Teenie-Film. Oder was meint ihr?
Also es hat definitiv was mit dem Genre zu tun. Ich wollte dir jetzt nur mal die Möglichkeit geben, weil ich die ganze Zeit so viel rede und ich das Gefühl habe, du willst dauernd was sagen, aber kommst nicht dazu. Aber jetzt habe ich dir die Möglichkeit gelassen, du sagst nichts, jetzt rede ich wieder. Nein, Schwan, red.
Ich finde es interessant, dass sich das alles hängt sich ja alles weniger an der Frage, auf was ist ein Film, sondern was ist an der Frage, was bedeutet dieses Interaktiv, was ist dieser interaktive Teil. Und ich weiß nicht, wie der Diskurs um Bandersnatch in der Filmwissenschaft war. Wurde da viel diskutiert, ob Bandersnatch ein Film ist? Im Gegensatz zu, wenn ein Spiel rauskommt. Also wir haben diesen Begriff, der interaktive Film. Das ist ja was seit 3D-Grafik wirklich angekommen ist, irgendwie wirklich nicht mehr weggeht, ob man es für sowas benutzt wie Uncharted oder die Metal Gear Solid-Serie, die für ihre nicht, eigentlich an ihren nicht-interaktiven Teilen dann klassifiziert werden. Gibt es das umgekehrt auch in der Filmwissenschaft? Weißt du das?
Ja, also gerade über Bandersnatch wurde schon viel diskutiert, aber eher so als, okay, jetzt gibt es diese Wechselwirkung. Jahrelang haben Spiele versucht, wie Filme zu sein und jetzt geht es in die andere Richtung. Jetzt versucht das Film- und Fernsehmedium, sich dem Spielekosmos anzunähern, um die Zielgruppe nicht zu verlieren. Da wurde viel drüber diskutiert und natürlich auch über die inhaltliche Qualität der Story, die erzählt wird.
Aber da kann ich auch gut einhaken. Ich meine, man sieht es an Actionfilmen. Ich habe jetzt gerade scherzhaft Transformers gesagt, aber Transformers ist für eine Generation gemacht, die ja auch wirklich mit den schnelllebigen Bildern aufgewachsen ist. Also man kennt diesen Twist immer gerade bei den schnell geschnittenen Actionfilmen, so ältere Semester, die eher so aufgewachsen sind mit Jackie Chan oder mit ruhigen Bildern. Die sagen, nee, das ist mir zu hektisch, zu viel geschnitten, verliere die Orientierung. Und wogegen aber, also ich meine, wir reden hier gerade bei Transformers, wie viele gibt es? 5? Das sind ja die weltweit erfolgreichsten Mainstream-Filme, die es überhaupt gibt. Und das sind aber sehr wahrscheinlich alles sehr viele Teenies, die das gucken. Und da frage ich mich, ist das wirklich beeinflusst von Games? Liegt es an Call of Duty und so weiter, an schnellen Action-Games, dass die Filme jetzt so aussehen, wie sie aussehen?
Ich würde sagen, auch. Nicht nur, es ist natürlich nie nur ein Einflussfaktor, aber ich denke schon, dass das damit zusammenhängt, weil es geht um eine generelle Medienrezeption. Und Games haben da natürlich einen enormen Beitrag dazu, weil immer mehr Leute, gerade eben auch junge Leute, spielen einfach Spiele. Siehst du ja, wie viel sich Call of Duty jedes Mal verkauft, wenn es rauskommt. Aber es geht natürlich auch um so Dinge wie YouTube, TikTok und was weiß ich, Instagram, Snapchat. Das sind alles sehr kurze, schnelle Schnitte, die da, also dieses Medienrezeptions, was man, also die Medienrezeption, die man sich antrainiert, ist einfach generell mittlerweile auf schnell und kurz ausgelegt. Games sind da nur ein Teil davon, aber ein ziemlich großer.
Ja. Ist jetzt auch die interessante Frage, dann, inwieweit dann wenn sich beides gegenseitig beeinflusst, inwieweit wir dann überhaupt keinen Fortschritt mehr haben, weil Spiele so lange jetzt sich von Film haben inspirieren lassen, von der Sprache des Films, gerade in den Cutscenes, aber zunehmend, wenn man sich sowas wie God of War anguckt, auch einfach im eigentlichen Gameplay-Teil selbst. Wenn Spiele jetzt immer schon die Sprache des Kinos imitieren und jetzt fängt das Kino an, die Sprache des Spiels zu imitieren, haben wir dann für immer nur Marvel- und Transformers-Filme, die irgendwo dazwischen sind?
Also, um nochmal auf den Artikel kurz zurück, der fängt damit an, dass er sagt, es war schon immer so. Es gab schon immer Filme, die diese spielerische Eigenschaft hatten, schon in den 40er, 50ern. Also, das wäre schon mal so eine Entwarnung. Auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, wer sich was davon abguckt. Und ich meine, Games sind einfach ein Hybridmedium, weil sie verschiedene Medien in sich vereinen und daraus etwas Neues schaffen. Und wenn sich aber Film und Fernsehen eben nicht nur diese Oberflächlichkeit abgucken, sondern eben auch vielleicht Erzähltechniken abgucken oder wie soll ich sagen, so kameratechnisch auch Dinge abgucken oder auch ja, wie soll ich sagen, Zusammenspiele von Figuren abgucken, dann geht's schon über sowas wie Transformers hinaus. Aber das kommt halt immer darauf an, welche Spiele werden da herangezogen. Ich persönlich zum Beispiel finde, es wäre viel interessanter für mich momentan, also anders gesagt, wenn Spiele sich an Filmen orientieren oder sagen, das ist hier, wird immer kritisiert, ja, warum wird alles immer so filmisch? Aber Filme machen das doch auch schon immer. Wie viele Literaturverfilmungen, wie viel Theater, wie viele Dutzende Shakespeare-Verfilmungen haben wir da draußen? Das kritisiert aber niemand, weil das ja auch Hochkultur ist oder so, keine Ahnung.
Also, und man auch?
Ja, ich meine, weil Film ist ja Hochkultur mittlerweile. Deswegen ist ja Transformers auch okay, weil es gibt ja auch, keine Ahnung, irgendwas anderes. Aber bei Games sind wir eben noch nicht auf diesem gesellschaftlichen Status, dass man sagt, es gibt sowohl Hochkultur als auch Schund. Und deswegen ist dieser Austausch auch so ein bisschen vom Machtgefälle. Aber ich zum Beispiel hätte gerne mal mehr Spiele, die sich auf Theaterstücke oder auf Ballettstücke irgendwie berufen. Weil da nämlich auch einfach inszenierungsmäßig viel mehr auch rausziehen lässt. Stell dir mal vor, ein Spiel hat was mit der Bewegungsintensität von, wir hatten ein Spiel, was so auf Ballett zum Beispiel basiert. Der ganze Bewegungsapparat, das ganze Gameplay wäre völlig anders. Ja. Und man könnte es auch einfach geschichtenmäßig anders inszenieren, weil ja Opern, Operetten, Theater, Ballett ihre Geschichten, Musicals ganz anders erzählen, als es Filme und Serien tun.
Ja, da fällt mir das Beispiel Bound ein. Kennst du das?
Das meinte ich, genau. Ja, das eine Spiel haben wir.
Das eine Spiel, das ist hammercool. Sehr, sehr super schönes Spiel. Bound für PlayStation 4.
Eine klare Empfehlung, PlayStation 4.
Super, super schön. Aber was mich jetzt interessiert ist dann, meint ihr denn, dass diese Übernahme von Filmsprache, also wir wissen, Film ist etabliert, ne? Also man weiß mittlerweile, der Feuilleton hat erkannt, dass Filme vielschichtig sind. Es gibt reine Unterhaltungsfilme, die uns einfach nur mit Sinnesreizen überfluten, wie der ganze Kram, der von Michael Bay kommt. Und es gibt Filme, die einen Anspruch haben, die eine Geschichte erzählen, die uns herausfordern, die eine Challenge sind, die zu gucken. So, das ist völlig klar. Also diese beiden Sachen können existieren, ohne dass es irgendjemand hinterfragt. Du sagst, ist denn dieses Annähern an ein Medium, das jeder so gut kennt, vielleicht auch so eine Art Anbiedern an ein Publikum? Also dass man sagt, okay, wir übernehmen Elemente, statt jetzt, weil das ist doch interessant, also jetzt kommen so Spiele wie Death Stranding zum Beispiel raus und Death Stranding hat einfach so ultra viele bekannte Schauspieler und so viele Tie-Ins zu der Popkultur, die auch im Kino entstanden ist, aber ist es denn nicht vielleicht sehr viel spannender, steht es nicht im Kontrast zu Spielen, die vielleicht eher ihre eigene Sprache gewinnen müssen, also man kann ja durch Spiele völlig andere neue Geschichten erzählen, die nicht über eine Cutscene oder irgendeine Filmsequenz laufen, sondern zum Beispiel über Spielmechanik, also ich sag mal Shadow of the Colossus.
Das ist tatsächlich was mich ein bisschen an diesem sehr cineastischen in 3D-Spielen ein bisschen frustriert, dass diese Kinotechnik, diese sehr ausformulierte Art mit der Kamera Geschichten zu erzählen, dass das übernommen wird und das teilweise sehr gut übernommen wird, aber dass sehr wenig damit gemacht wird, dass es in einem Spiel stattfindet und dass man zum Beispiel in einem dreidimensionalen Raum die Kamera frei bewegen kann. Das ist ein Phänomen, das auch in Filmen, die viel CGI nutzen, tatsächlich wieder auch vorkommt. Da wird dann Kamerashake simuliert in einer kompletten CG-Szene, damit es wie ein echter Film aussieht, wie was echt gefilmt ist.
Lensflare.
Und das ist sowas, was mich bei so gut so Naughty Dog Spiele gemacht sind oder wie gut, ja, Metal Gear Solid ist vielleicht teilweise schon ein bisschen weiter, aber dass diese Spiele nicht wirklich versuchen, so richtig krass weiterzugehen. God of War ist vielleicht ein Beispiel, dass es versucht, auch wenn es sich wieder an die Limitation des Films hält. Ich muss immer denken, wenn ich Shenmue replaye alle paar Jahre, das Spiel ist so eins der frühen, sehr cineastischen 3D-Spiele, das macht wilde Sachen mit der Kamera. Wenn dann Dialog ist, auch ein total banaler Dialog, wenn einem jemand sagt, dass die Frau an der Ecke hat keine Seeleute gesehen, dann fliegt die Kamera durch den Raum, Sachen, die ohne CG gar nicht möglich wären mit einer Kamera. Und das ist alles viel too much und unmotiviert und vielleicht nicht gut, aber bei jedem Shot-Reverse-Shot, den ein Videospiel macht, wünsche ich mir sowas, so eine Verspieltheit mit dem Medium, dass man, okay, ihr könnt Filme, Hollywood-Filme imitieren, nahezu perfekt imitieren, aber jetzt geht weiter, macht irgendwas, was dann doch wieder nur in dem Spiel geht, statt dieses Ding zu machen, Videospiele übernehmen nur Sachen aus anderen Medien.
Ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt wird, im Hinblick auf Virtual und Augmented Reality, weil das ist tatsächlich eine Art und Weise, da könnte man sehr viel Neues machen, sowohl auf Film- als auch auf Spielerebene. Und da könnten auch eigene, genau solche Dinge passieren. Also wenn man in Zukunft zum Beispiel dann einen Film in Virtual Reality guckt, wo man dann sich im Film quasi umschauen kann, dann muss der Film ja darauf ausgelegt sein. Er muss ja so gedreht worden sein. Und das wiederum würde ja bedeuten, dass zum Beispiel dann der Film sich an neuen Dingen irgendwie bedient, die es ohne das Gaming nicht gäbe. Das Problem ist, dass wir aber auf der Gaming-Seite in Sachen Virtual Reality so wenig Neues, Kreatives damit irgendwie erleben. Denn das, was wir in Virtual Reality bisher so größtenteils erleben, sind Imitationen von 2D oder nicht virtuellen Realitäten, nur mit Tiefe.
Da gibt es ein ganz interessantes Spiel, an das ich gerade denken muss, auch weil du vorhin das Theater als Inspirationsquelle erwähnt hast. Es gibt von den Machern von Kentucky Route Zero ein Spiel namens The Entertainment.
Yep.
Das ist so ein 10-minütiges Spiel, das sie kostenlos veröffentlicht haben, wo man sitzt an einem Tisch, an einer Bar und dann mit der Zeit stellt sich raus, diese Bar ist eine Theaterbühne und du kannst dich frei umsehen und hinter dir ist ein Publikum und du spielst die Rolle einer Person, die nur an diesem Tisch sitzt, in der Mitte des Stücks, das um dich herum abläuft, du greifst nicht aktiv ein. Und alles, was man macht, ist, man richtet seine Aufmerksamkeit auf welche Rollen man beobachten möchte, weil nur die kann man dann hören, die man gerade anguckt. Und das ist ein ganz interessantes Experiment gewesen, weil es genau da ganz viel verbindet, was nur Spiele können. In einem Theaterstück kann man nicht jeden im Publikum auf die Bühne setzen.
Ja, genau. Aber das wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder die Wechselwirkung zum Film, wenn wir uns jetzt eben sowas wie Happy Death Day oder jetzt auf Netflix gab es ja Russian Doll. Wie hieß es auf Deutsch? Hä?
Auch Russian Doll?
Nee, das hatte im Deutschen einen komischen anderen Titel. Also von dieser jungen Frau, die immer wieder den gleichen Donnerstag ihren 35. Geburtstag oder so erlebt. Und jetzt stellte man sich vor, man würde diese Serie nicht 2D gucken, sondern in Virtual Reality und genau das machen. Du schaust diese Serie, aber kannst immer nur in eine Richtung, also gleichzeitig gucken. Und dann siehst du zum Beispiel die Folge einmal und guckst nur diese eine Interaktion an. Dann guckst du dieselbe Folge nochmal, guckst woanders hin und erlebst eine völlig andere Serienfolge. Das wäre zum Beispiel eine echt interessante Wechselwirkung, würde ich sagen, wie man das auch drehen kann. Und diese neuen Ansätze zu sagen, die wir so uns so wünschen würden, sag ich mal.
Und das gibt's tatsächlich. Das heißt, die Final Hours oder so, es ist ein Detektivspiel, wo du einen, wo quasi Agatha Christie-Style mehrere Leute sich in ein Haus befinden und dort findet ein Mord statt. Und du musst irgendwie versuchen, diesen Mord aufzuklären. Und du bist aber kein Detektiv, also du bist nicht Sherlock Holmes, der da rumläuft, sondern du bist irgendwie so eine Entität, die so durch diesen Raum schwebt. Und du kannst, das läuft ab, du kannst es auch nicht beeinflussen. Es läuft immer ab, du kannst nur immer zurückspulen und dann an einen anderen Ort gehen und dann sehen, was andere Leute in diesem Haus gerade parallel machen. Das ist das, was du meinst im Prinzip.
Ja, ja,
ne?
Genau, nur mit anderer Perspektive, aber ja, genau.
Und das ist geil, also ich meine, warum gibt's das nicht öfter?
Und das sind halt narrative Sachen, die das Spiel dem Film auf jeden Fall voraus hat. Weil dieses Hin- und Herspulen könnte man natürlich im Film auch machen, wenn man zu Hause sitzt und die Leiste, aber dadurch ergeben sich ja in der Regel keine neuen Inhalte. Aber in dem Fall halt schon. Und da würde ich sagen, da liegt der Vorsprung, den ein interaktives Spiel hat, vor einem reinen passiven Film.
Ja. da müssen wir uns eigentlich auch nur so in der Vergangenheit mal umsehen. Also wir haben gerade Dragon's Lair gesagt. Und Dragon's Lair ist ein wunderschön animierter Film von Don Bluth. Also der Typ, der einem Land vor unserer Zeit gemacht hat, der Dinosaurierfilm und so. Toller Animator. Ja, es ist ein trauriger
Film. Ich muss immer heulen bei einem Land
vor unserer Zeit. Es ist ein schöner Film. Und der hat halt dieses, das Space Ace und das Dragon's Lair, die ersten beiden Teile gemacht. Und es gibt einen von demselben Zeichenteam, das heißt Braindead 13. Das ist so eine Horror-Variante. Ich glaube nicht, dass er da selber mit dran arbeitet, aber der Stil ist sehr ähnlich. Und das sind quasi Trickfilme, die so gezeichnet sind, dass man immer so dieses Gamey irgendwie mit drin hat. Aber eigentlich macht man effektiv nichts anderes als links, rechts drücken oder so. Es gibt ein Signal, ein Audiosignal, und das Audiosignal sagt blip. Und du musst herausfinden, welche Taste du jetzt drückst. Also das Einfachste überhaupt. Und wenn man jetzt, man denkt, ja, das kam so damals, Anfang der 90er in den Automaten, weil damals ein Hingucker war, wow, guck mal hier, animierter Film und so. Da war technisch beeindruckend, weil das kannte man nicht als Interaktion. Zeitsprung, 25 Jahre später, ey, Telltale macht genau denselben Scheiß, bloß dass ich zwischendurch mal meine Figur bewegen kann oder so. Auch nicht in jedem Spiel. Also, aber jetzt mal Walking Dead, da gibt's auch mal Phasen, wo ich mich irgendwie ein bisschen umherbewegen kann. Aber es ist im Grunde genommen eigentlich das Gleiche, so Reaktionstests. Es sind nur Reaktionstests. Und selbst Leute, die sich richtig Mühe geben, also Quantic Dream zum Beispiel, hat sich ja auf die Fahne geschrieben, wirklich sehr aufwendige, emotional berührende, interaktive Filme zu machen. Aber das, was du da spielerisch machst, also zum Beispiel eine Kaffeetasse nehmen. Ich nehme diese Kaffeetasse und mache irgendwas auf meinem Analogpad und das ist der interaktive Film sozusagen.
Ist halt super albern. Ne? Ja. Also ich muss dann irgendwie meine Finger verrenken auf diesem Gamepad, nur damit ich hier so verschüttet. Scheiße.
Ja, genau.
Also das ist halt Quatsch. Da brauche ich die Interaktion auch nicht. Also das ist der Punkt, Vorwurf, den, ich glaube, da sind wir uns einig, wir uns auch an David Cage machen. Er dann dreh halt Filme, du Depp.
Das ist, ich glaube auch, das, was er tut, dass, wenn man die beiden Auteurs, denen dieser interaktive Film immer so vorgehalten wird, Hideo Kojima und David Cage, das ist, glaube ich, der große Unterschied. David Cage weiß nicht, was er mit den spielerischen Elementen anfangen soll, und bei Hideo Kojima ist es vielleicht manchmal andersrum, dass er nicht
weiß, aber Kojima teilt sich das ja auch klassisch auf.
Kojima hat andere Probleme.
Genau, aber bei Kojima teilt sich das ja auch auf. Also ist eine klare Trennung zwischen Gameplay und dem Spielsequenzen.
Genau, da gibt es ja nicht diese Quicktime-Events, die es bei anderen Spielen gibt, sondern du spielst und dann gibt es eine Stunde lang Zwischensequenzen.
War das nicht Metal Gear Solid 4, wo du 90 Minuten oder 30?
Metal Gear Solid 4 hat ein gutes Beispiel, aber
mit diesen
Splitscreen-Sequenzen am Ende, wo man gleichzeitig Zwischensequenzen und Gameplay hatte.
Das war einer der großen
Momente, wo beides zusammenkam.
Weil das zum ersten Mal gespielt habe, war so ein Moment zwischen eigentlich geil, aber irgendwie auch, Pat schaltet sich aus und so, man denkt so, ist das halt,
90 Minuten finale Cutscene ist halt schon okay. Also weiß ich nicht, ist es dann Faulheit, weil er gesagt hat, okay, habe ich keinen Bock mehr, noch irgendwas dazwischen zu schalten? Oder ist es so, dass er sagt, naja, aber ich kann es nicht kürzer machen und ich will das jetzt so alles erzählen? Da kommt natürlich auch viel Inhalt mit rein, weil er erzählt ja auch keine sehr einfach zugänglichen Geschichten in der Regel. Also auch wenn dahinter vielleicht relativ simple Geschichten stecken, aber es ist alles ganz schön verschwurbelt bei Kojima. Ja. Durch diesen ganzen übernatürlichen Quatsch und die Metaphern, die er benutzt und so weiter. Und deswegen sind natürlich auch die einzelnen Metal Gear Solid-Teile so unterschiedlich in ihrer erzählerischen Qualität. Weil nur weil du 90 Minuten Cutscenes hast, heißt es noch lange nicht, dass du das gut füllen kannst.
Ja.
Und da ist ein Riesenunterschied zwischen Teil 4 und Teil 5 zum Beispiel. Teil 5 ist halt, sieht super geil aus, hat wahrscheinlich das beste Gameplay in der ganzen Reihe, aber inhaltlich, storytechnisch ist es das schlimmste Spiel dieser ganzen Reihe meiner Meinung nach, weil da so viel thematisch falsch gemacht wird, weil da auch dieses Episodenhafte, so dieses alles zerstückelt, das ergibt insgesamt auch kaum Sinn, was da dahinter steckt. Das ist einfach nur irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen Brainfuck des Brainfucks-Willens. Deswegen bin ich natürlich extrem gespannt, was jetzt sein neuer Hype-Spiel Death Stranding da liefert, weil das ja auch, so was man jetzt so hört, so mindestens 80 Stunden Spielezeit braucht, bis man es durch hat.
80 Stunden.
Naja, war so, was ich gehört habe, 60 bis 80 Stunden, bis man durch ist.
Ja.
Ich habe meine Zweifel, dass er diese 60 bis 80 Stunden mit so viel hochqualitativem Inhalt füllen kann. Ist aber nur ein Gefühl. Ich habe es ja noch nicht gespielt.
Ich habe es auch noch nicht. Aber da bin ich mal gespannt. Aber ich finde interessant, also jetzt haben wir, das ist interaktiver Film, also klar, Spiele imitieren es. Und es gibt Spiele, die es ja wirklich auch gut mischen. Also so zum Beispiel, wir haben jetzt im letzten Panel viel über Naughty Dog gesprochen, aber ich finde Uncharted hat das schon gut gemacht, diese Mischung aus Abenteuerfilm und Spiel. Und es wird alles sehr geführt. Und ich finde aber dieser klassische interaktive Film, also wo wir sagen, Schauspieler werden wirklich in so eine Szene reingeschmissen und wir klicken uns da durch und sehen Clip für Clip und so. Das ist irgendwie so ein kleines Nischending, das aber interessanterweise die letzten Jahre auch immer wieder stärker gekommen ist. Also jetzt kürzlich kam Erika zum Beispiel für PS4 und auch so Sachen wie The Bunker zum Beispiel oder so sind erschienen. Waves Interactive heißt die Firma, die machen ganz viele. Die haben so Spiele gemacht wie The Infectious, dieses Madness of Dr. Decker zum Beispiel, so ein Lovecraft-Spiel, wo du quasi nur so eine Couch siehst, so eine Couch beim Psychologen und Leute die ganze Zeit reden, also ein bisschen wie Her Story, nur so ein bisschen mehr Richtung Horror. Und das ist, ich finde, es gibt immer noch so, trotz aller Kritik, immer so eine kleine Nische, wo einfach coole Sachen mit diesen interaktiven Filmen gemacht werden. Und manchmal macht es auch irgendwie Sinn. Manchmal macht es auch Sinn aus so einer Perspektive, wo du sagst, okay, anders können wir uns das nicht vorstellen, weil, kennt ihr noch das Akte X-Spiel? Das allererste?
Oh, das war so gut.
Ja, ich meine, wir haben vorhin als Positivbeispiel Rebel Assault gesagt. Und das hat zum Beispiel für mich Sinn gemacht, weil ich wollte immer durch so einen Graben fliegen als Kind. Ja, ich habe diese Totensternszene gesehen und gedacht, Alter, das will ich auch. Und dann kommt Rebel Assault, macht genau das und ich so, super. Und X-Files, ich spiele dieses Spiel und ich wollte unbedingt mal so einen Fall lösen, Mystery-Fall. Und dann hat dieses Original-Film-Team, genau dieses Team, die auch die Serie gemacht hat, gesagt, okay, wir machen jetzt alle Assets für dieses Spiel und haben diese ganzen Locations dann so ausgerichtet, wo sie wussten, das ist interaktiv, da geht der Charakter hin, da macht er das auf und so. Und es macht Sinn, weil es diesen Fan-Itch bei dir so kitzelt, ne? So, oh, die interaktive X-Files. Und es sah ja 1:1 wie das Akte X-Spiel aus und das war geil.
Ich konnte es aber nie durchspielen, weil am Ende gab es einen Reaktionscheck, den ich einfach nie geschafft habe. Ich habe es nie das Ende gesehen, ich bin immer gestorben.
Aber das ist, müssen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen drüber kommen, über das Thema Schwierigkeit und Zugänglichkeit.
Ja, genau.
Da möchte ich gleich noch, aber ich möchte noch kurz drauf eingehen, weil du gesagt hast, dass es so ein Nischending ist und dass das jetzt gerade wieder im Kommen ist. Ich glaube, und das ist ganz witzig, wenn man den Ursprung hernimmt, was du vorhin gemeint hast mit CD-ROM und so, die meisten Mainstream-Titel, du siehst es an Until Dawn und an Man of Medan, das könnte man alles mit echten Schauspielern, es sind ja auch teilweise Schauspieler, die da drin stecken. Aber es ist einfach es wird so kolportiert, dass es geiler ist, das mit Motion Capture aufzunehmen und dann unglaublich aufwendig zu animieren, anstatt es dann wirklich mit diesen echten Schauspielern zu machen. Ich glaube, die können halt nicht das Geld aufbringen, das alles zu animieren, deswegen müssen sie es, mittlerweile ist es günstiger, sowas mit echten Schauspielern zu produzieren. Das ist, glaube ich, eine wirtschaftliche Sache, die bei vielen Studios, die das machen, dazu führt, dass sie sagen, okay, wir drehen das wie ein Film, aber machen daraus dann ein Spiel, weil es kostengünstiger ist, weil du nicht so viel animieren musst. Es reicht, wenn du einfach ein Filmteam hast, was heutzutage einfach günstiger ist als ein Entwicklerteam. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum sowas wie Erika und so weiter, was interessante Sachen sind, aber häufig eben auch leider sehr in diesem Genre drin bleibt und dadurch auch den Standard nicht so durchbrechen kann. Also es ist schade, weil ich finde, man könnte genau da auch mal versuchen, andere Geschichten zu erzählen und dann werden halt doch wieder nur irgendwelche Crazy Asylum-Geschichten erstellt oder sowas. Das finde ich ein bisschen schade, aber auch jetzt Man of Medan, ne? Also das ist das 0815 Haunted House als Schiff gedöns.
Ja.
Das ist inhaltlich, ist es total banal. Und es ist nur irgendwie in aller Munde, weil es eben diese aufwendige grafische Sache hat und weil du irgendwie selber halt 32 verschiedene Enden daraus machen kannst.
Ja.
Aber ich weiß nicht, also wir können auch gerne jetzt gleich zu dem nächsten Thema. Also,
wir können auch wieder über das Akte-X-Spiel sprechen. Gesagt,
weil, ja, lass uns auch mal zu dem Punkt nochmal kommen, um es abzurunden. Ja, die sind einfach, meistens. Also weil ich glaube, das ist aber auch das, was ich meine, es ist zugänglich. Ich glaube, wir sehen das ja kritisch, weil wir unser Leben lang Spiele spielen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr erwarten, mechanisch. Und deswegen spricht uns so ein Death Stranding eventuell auch ein bisschen mehr an, weil da ist noch ein normales, in Anführungsstrichen, übliches Spiel hinter, wo wir volle Kontrolle über den Charakter haben und der muss Dinge tun. Und das erinnert uns einfach, das ist halt spielbar. Und ich glaube aber, dass diese Sachen von Telltale im Speziellen so erfolgreich waren, weil sie erstens eine sehr bekannte Lizenz genommen haben, Jurassic Park und Walking Dead und
Game of Thrones.
Batman. Da war noch was. Guardians of the Galaxy. Und so.
Borderlands.
Ja, das ist ja mehr so ein Gamer-Ding dann wiederum, ne?
Also ach, du meinst populäre Filme.
Ich meine populäre Filme-Lizenzen, die halt wirklich so bekannt sind.
Ja, ja.
Und ich glaube, das war ja lange Zeit wirklich das Erfolgsrezept, dass man richtig bekannte Sachen genommen hat. Und das ist so zugänglich und so einfach, dass man damit, also vorwiegend auch Leute anspricht, die eigentlich eher casual spielen. Das ist okay. Ich glaube aber, dass es so, dass es auch so eine Art von Spiel ist, die deshalb in so einem, ja, wie soll ich das sagen, in so einem Korsett gefangen ist, sozusagen, ne, durch dieses Genre. Was meint ihr?
Was für ein Korsett meinst du jetzt genau?
So ein Schwierigkeitsgrad und dass man halt nicht drüber hinausgehen kann. Weil zum Beispiel Her Story ist komplexer. Ist auch ein aktiver Film, aber da musst du ja sehr viel mehr machen außer Reaktionstest und du musst halt irgendwie Sachen zusammensuchen, kombinieren und Sachen machen. Weißt du?
Ja, aber dennoch würde ich sagen, es ist ein barrierearmes Spiel.
Ja.
Weil man eben nicht, also weil viele andere Spiele haben Quicktime-Events, du musst Bossfights legen, du musst bei Jump'n'Runs genau timen. Das fällt da alles weg. Du kannst in Ruhe, also es gibt halt einfach viele Leute, die haben, die können rein körperlich oder eben aus geistiger Sache nicht so schnell reagieren oder die haben vielleicht Epilepsie und sowas. Und da sind solche Spiele einfach auch eine Sache von Zugänglichkeit, dass man diesen Menschen eben auch die Möglichkeit gibt, eine tolle Geschichte selber zu spielen. Selber auch, und da ist dieses, also ist besser als ein Film, weil du selber doch ein bisschen Einfluss haben kannst. Und dieses Erfolgsgefühl, was andere Leute haben, wenn sie in Dark Souls den Boss gelegt haben, haben diese Personen dann eben, wenn sie in Her Story das am Ende zusammengepuzzelt haben. Und das ist für mich schon auch ein Zugänglichkeitsding, was oft übersehen wird. Und gerade weil, wenn es um sowas wie Casual und Hardcore Gamer geht, werden ja solche narrativen und einfacheren interaktiven Filmspiele immer so gebasht. So, das ist ja kein echtes Spiel, muss ja nichts machen. Aber ich finde, genau das ist das Problem, weil man nicht sieht, dass es eben eine Zugänglichkeitssache ist, die da mitschwingt. Und nicht unbedingt, weil man sagt, okay, man traut den Leuten nichts zu.
Ich muss an L.A. Noir gerade denken, was eigentlich ein interaktiver Detektivfilm war, der aber trotzdem irgendwie Shooter-Sequenzen hatte, weil es über Rockstar Publishing halt mit GTA in Verbindung stand, wo man die Action-Sequenzen aber skippen konnte, komplett. Die
super.
Was aber vielleicht auch wieder diesen Konflikt zeigt, dass es eben nicht so leicht ist, das beides zu verbinden, wenn man nicht genau weiß, was man machen möchte. Oder nicht machen kann, was man
Stichwort Quantic Dream. Also wenn ich jetzt an Zugänglichkeit denke, da fällt mir jetzt nicht als erstes Beyond oder so ein. Doch, Beyond vielleicht, weil da kann man ja nicht sterben. Aber wie heißt denn das danach, was mit den Robotern?
Detroit.
Ja,
Detroit
genau.
Become Human.
Alter, das ist Fingerakrobatik teilweise.
Ja, genau.
Und ich meine, es bedient sich der modernen Mittel des aktuellen Actionkinos. Da gibt es also Verfolgungssequenzen, wo viel Shaky Cam und so drin ist. Alter, und wie soll ich denn da die Knöpfe noch sehen? Wenn ich also nicht geschultes Auge habe, das ist eine Barriere, finde ich schon.
Ja, auf jeden Fall. Und da kommt, das ist genau das Problem. Da wird im wahrsten Sinne des Wortes verkrampft versucht, irgendwas zu imitieren. Und das ist das, was du vorhin meintest mit, er weiß nicht, wie er das spielerisch umsetzen will. Also macht er einfach völlig absurd komplexe Tastenkombinationen, um irgendwo einen Schwierigkeitsgrad hinein, um dieser Kritik entgegenzuwirken. Aber wenn es diese Kritik halt nicht gäbe, würde er es vielleicht auch einfach nicht so machen. Aber dadurch, dass er sich in seinen letzten drei Spielen, in Heavy Rain und in Beyond und so weiter, immer wieder anhören musste, ja, das ist ja total einfach, spielt sich von alleine, musste ja nichts machen, hat er wahrscheinlich immer mehr in diese Richtung gedacht und gesagt, dann mache ich halt diese Kombinationssachen so schwer, dass es wieder eine Herausforderung ist. Und das verdreht diese Sache so sehr, dass es wieder die Barriere steigt. Und das ist natürlich scheiße.
Ja.
Aber ich meine jetzt, wenn man das generell, also auch so diese Telltale-Geschichten und so weiter, die sind schon extrem zugänglich, finde ich. Oder auch Walking Sims allgemein eben. Da wird ja auch gerne drauf gebasht, dass es eigentlich keine Spiele sind, weil man nichts zu tun hat und so weiter.
Ich
persönlich mag so narrativ getriebene Spiele sehr, sehr gerne.
Ich finde die super.
Und ich finde auch, das ist ein Teil von Barrierezugänglichkeit zum Thema Games für Leute, die das halt vielleicht auch erstmal lernen müssen überhaupt. Also auch überhaupt sowas wie Motion Sickness und so.
Ich würde das jetzt aber nicht so komplett unterteilen, dass es weil wir jetzt so auf dem reinen Barriere, Casual, wie auch immer Ding sind. Ich glaube, was am Ende die Frage ist und was auch zum Beispiel David Cage nicht beantworten kann, ist, warum tut man, was man tut? Die Telltale-Spiele haben eine sehr einfache, weil auch erprobte Lösung gefunden. Man entscheidet sich. Man wird gefragt, ja, nein, rechts, links. Das ist was in Rebel Alliance,
Rebel Assault.
Star Wars-Spiele haben so viele, kann man sich beliebig zusammennehmen. Rebel,
das nicht? Das
irgendwas
ist so
Rogue.
Gut.
Aber das ist ja der Ursprung des Ganzen. Die einfachste Möglichkeit, einen Film interaktiv zu machen, ist ja, nein, rechts, links. Eine binäre Entscheidung. Ich verlor den Faden. Nein, die Frage, die mich wirklich stellt, wenn man weitergeht, ist, glaube ich, warum mache ich ein Spiel oder warum mache ich einen Film? Und diese Frage zu beantworten wird wahrscheinlich schwieriger, je mehr beides technisch verschmilzt, wie wir es in Einsatz von CGI sehen. Ja. Das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Was möchte ich machen und was ist die beste Möglichkeit, das zu machen? Weil zum Beispiel diese absurden Controller-Gesten, die in Detroit sehr albern sind, die funktionieren in einem Spiel wie Alien Isolation wunderbar, weil da hat man Zeitdruck, man wird verfolgt, man muss einen komplizierten Türmechanismus machen und man hat ein bisschen dieses Gefühl, diesen komplizierten Türmechanismus zu bedienen. Bei Detroit trägt es nicht bei, dass ich eine Kaffeetasse mit 18 Muskeln einzeln hochheben
muss. Genau. Es kommt immer sehr stark darauf an, wie es in die Erzählung die Welt eingebaut ist. Das ist genau. Wenn das zum Beispiel eine Art von Puzzle-Game ist, wo du dann irgendwie die Schaltkreise rummachen musst, dann ist es natürlich was anderes, als wenn ich die Finger einzeln bewegen muss. Und deswegen ist natürlich nicht nur diese Barrierefreiheit ein Teil davon, aber es wird oft vergessen. Deswegen hatte ich das erwähnt. Aber genau diese Frage, die du sagst, das ist echt was ich glaube, viel zu wenig von diesen Spieledesignern stellen am Anfang. Und wenn sie sie stellen, dann beantworten sie sie meistens mit, weil ich es kann.
Ja, ich glaube, es ist echt diese Anwendungsfrage. Ich finde, das kann man auch ganz gut als Schlussgedanken so festhalten. Also jedes Mittel ist legitim. Natürlich kann man Reaktionstests einbauen. Es gibt ein Zielgruppenpublikum dafür. Es gibt auch Geschichten, die funktionieren. Deswegen so eine Tasse aufheben und dabei drei Tasten drücken ist vielleicht nicht der richtige Weg. Aber Alien finde ich ein super Beispiel. Auch generell Horrorspiele finde ich ein super Beispiel. Es gibt halt also da auch teilweise, da macht's auch dann tatsächlich, weil man jetzt so viel über Anti-Dorn und so gemeckert, aber da machen die Reaktionstests ja auch Sinn, weil man dann versucht, diesen Jumpscare dann wegzulegen. Als Schluss noch eine kleine Anekdote. Es gibt so eine Stelle im Spiel, da muss man ganz entspannt irgendwie sitzen und darf seinen Controller überhaupt nicht bewegen, weil das war ja ein PlayStation 4 Spiel und hat das Spiel diese Bewegung erkannt. Und ich dann so schon 4 Uhr morgens total in den Sessel gesunken und dann lag der Controller auf meinem Bauch. Und dann gab es eine Stelle, da wo am Ende, wo man ganz still sein musste und hätte sterben können. Und das war die letzte Person, die überlebt hat. Das war der letzte Mensch, der hätte das überleben können. Und ich so, oh nein, hab eingeatmet. Und dann hat sich das Pad natürlich so hochgehoben. Und dann war auf jeden Fall sofort gestorben.
Ja.
Niemand hat überlebt.
Aber ich meine, das sind auch so Möglichkeiten,
ja,
die man, wo auch Hardware noch mehr eingebaut, also gerade so periphere Hardware noch viel mehr in spielerische Erzählungen eingebaut werden. Ich meine, mittlerweile sind ja Controller schon fast eine eigene, die Switch schon oft fast eine eigene Gaming Station, nicht Switch, die davor, Wii U.
Ja.
Und die PlayStation Controller, die haben Six-Axis Dingsbums, die Switch hat jetzt auch noch so, wie heißt das, wenn man Gewichtsverlagerung so,
Gyrosensor.
Genau, und dann gibt's Audio, also kann man vielleicht ein Mikrofon, wo man dann einfach zum Beispiel entweder besonders laut reinschreien muss oder eben nichts sagen, weil man sich versteckt. Das wird alles noch viel zu wenig auch mitgedacht, dass das ja auch Teil einer Narration sein kann. Aber es muss halt auch zu der Story, zu dem Spiel passen. Du kannst halt nicht einfach irgendein Element nehmen und sagen, das klatsche ich jetzt hier rein, weil ich noch irgendeinen Gameplay-Mechanismus brauche.
Ja.
Das ist dann das, was man im Film Lazy Writing ist hier Lazy Game Design.
Ja.
Und das passiert leider gerade in den großen AAA-Bereichen noch viel zu häufig. Das ist nicht nur David Cage, da ist es nur am einfachsten zu erkennen. Ist aber bei vielen anderen Spielen schon auch noch häufig so. Ich sag nur, press F to salute.
To pay respect. Da gibt's aber auf jeden Fall viele Beispiele. Aber klar ist, diese Wechselwirkung wird bestehen. Das muss man einfach klar sagen. Also die Wechselwirkung zwischen Film und Spiel, die wird auch einfach weiter vorangehen. Weil das ja, ne, dieses Medium lädt ja auch dazu ein, Sachen zu adaptieren. Und das wird natürlich auch noch Kielerschaft sein. Es wird halt sich nur zeigen, in welche Richtung das geht. Ich bin gespannt, was Death Stranding macht. Also Schlusswort ist echt so, wird es irgendwas verändern? Wird man da irgendwie, ne, wird es filmischer werden jetzt auf einmal plötzlich? Weil die Dinger sind halt da. Und viele First-Party-Titel wollen dieses Cinematische auch haben. Wird es dann stärker durch diese Verbindung zu echten Darstellern oder so? Oder finden die eine eigene Sprache? Das finde ich halt spannend daran.
Ja, ich meine, um nochmal die Wechselwirkung zum Film. Ich meine, es gibt ja auch extrem viele Filme, die dieses CGI, das ja vom Gaming kommt, auch wirklich sehr stark einmal. Planet der Affen und so weiter. Da passiert ja viel auch, was genauso in einem Spiel passieren könnte. Und das ist diese Hybridität, die Games halt nun mal haben. Deswegen wird das auch nie weggehen. Ich möchte nur, dass sich SpieleentwicklerInnen weniger an diesem großen Medium Film orientieren und selbst genügend Selbstwertgefühl entwickeln zu sagen, nee, Games an sich ist schon geil, da brauche ich dieses andere Medium nicht. Man kann da gerne rumwildern und ausprobieren, wie gesagt, mal auch andere kulturelle Ausprägungen nutzen, wie Ballett oder sowas, aber solange Marvel sowohl ein MCU hat, als auch das Ganze jetzt nochmal demnächst nächstes Jahr auch als Spielsache rausbringt und es nicht eins nur ist, wo ich sage, okay, es gibt dann den interaktiven Marvel-Film und das ist es dann in Zukunft und das nutzen dann alle, solange ist ja diese Trennung auch noch vorhanden und solange kann man da ja auch noch was machen. Also ich sehe es nicht ganz so pessimistisch. Ja.
Daniel?
Habe ich letzte Worte? Ich finde den Marvel-Gedanken gerade schön. Ich überlege gerade, ob Filme vielleicht als nächstes von Spielen das Geschäftsmodell übernehmen und es dann Movies as a Service ja. gibt. Aber das ist ja Disney Plus und alles. Also ja. Von daher...
Ist ja eigentlich schon as a Service. Also eher müsste man fragen, ob die Lootboxen noch darüber kommen.
Oh, dann kann man einen Dollar Bonus einwerfen und dann entscheidet sich, wer am Ende von Endgame stirbt.
Zum Beispiel, du kannst sagen, Thanos gewinnt oder so.
Oh, das ist gut.
Hoffentlich kommt das nicht. Gruselig. Ja, dann vielen, vielen Dank. Sag noch mal kurz zum Schluss, wo findet man euch?
Auf lostlevels.de ist ein Blog, bei dem ich schreibe und einen Podcast. Auf Twitter @sofakissen und öfters mal bei Insert Moin, sehr schöner Podcast. Und zum Beispiel auf gamestar.de habe ich einen Podcast und der Objektivdeckel war drauf.
Ja, ich bin auf Polygamia, dem Polycast, zu finden auf Twitter @larak und wir machen einen sehr schönen Podcast zusammen, der heißt nämlich Away from Keyboard und ist ein englischsprachiger Podcast über die Berliner Games-Szene. Wir werden auch einen Podcast über dieses Festival machen, darauf könnt ihr euch gefasst machen.
No pressure.
Es ist ja nur so, dass wir Monate brauchen, bis eine neue Monate. Aber wir müssen auch immer erst Englisch lernen, um das dann machen zu können.
Ja, sehr, sehr cool, dass ihr mit mir über das Thema gesprochen habt. Ich bin gespannt, was nach Death Stranding und Co. passiert. Und bis dahin wünsche ich euch und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Tschüss. Danke.